Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Flüchtlingskrise, Masseneinwanderung, eine kopflose Regierung, Überforderung. Was passiert da eigentlich gerade? Keine Panik, sagt Volker Heinz. Lasst uns das alles mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Was wir zurzeit erleben, könnte nämlich der Anfang von etwas richtig Gutem sein.
Meine These ist, dass ich im Verhalten der Regierung Merkel und der großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Neuankömmlinge engagieren, eine Art umgekehrter Zivilisationsbruch angedeutet hat. Ein Bruch nämlich mit der Geschichte des dunklen Kontinents, ein Bruch mit der Kultur des Rassismus, der kolonialen Unterdrückung und der Massendeportation.
Nichts weniger als den Beginn einer neuen, offeneren, weltzugewandten Kultur erhofft sich der Sozialwissenschaftler Volker Heinz von den gegenwärtigen Migrationsbewegungen. Ein Bruch mit unserer dunklen Geschichte. Der Anfang eines selbstbewussten Yes, we can Deutschlands, in dem große Teile der Bevölkerung kompetent und engagiert mit den Herausforderungen umgehen, die die Neuankömmlinge mit sich bringen. Ist das bloß ein rosarotes Traumbild? Dass es schwierig werden könnte, sagt Heinz selbst. Denn dass die Entwicklung wirklich weiter in Richtung Willkommenskultur geht, das hält auch er für keineswegs sicher. Dafür ist die Geschichte, die rechtspopulistische Kreise erzählen, zu einflussreich und mächtig. Nämlich, dass wir in einer akuten Krise stecken, in der die fremden Eindringlinge unsere Gesellschaft bedrohen. Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir nachdenken. Über Fragen wie die, was es heißt, Europäer zu sein, was wir mit Willkommenskultur meinen, was unsere humanen Werte sind, wie wir unsere Rolle in der Welt sehen. Und genau damit beschäftigt sich Volker Heinz in seinem Vortrag. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Uni Bochum und Leiter des Forschungsbereichs Interkultur am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Sein Vortrag hat den Titel »Spiegel der Menschheit – Die Zukunft der Migrationsmaschine Deutschland«. Er hat diesen Vortrag am 2. Juni 2016 in Aachen gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Populismus und Extremismus in Europa«.
Ich wollte so anfangen, dass ich daran erinnere, dass man vor 30 Jahren über dieses ganze Thema, 30, 40 Jahre noch ganz anders gesprochen hat in der Bundesrepublik. So schrieb etwa die Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 1984, die Bundesrepublik sei, ich zitiere, ein Nicht-Einwanderungsland mit Einwanderern. Das Einwanderungsland, das eigentlich gar keins sein wollte, brauchte lange, um sich als das zu erkennen, was es ist. Und noch länger, um dafür eine passende Sprache zu entwickeln. Den Augenblick der Selbsterkenntnis kann man vielleicht am besten auf das Jahr 2001 datieren, als der Bericht der Unabhängigen Kommission Zuwanderung der Bundesregierung unter der Leitung von Rita Süssmuth erschien und diskutiert wurde. Darin wurde erstmals die Zuwanderung von Menschen als notwendig und wünschenswert für die weitere Entwicklung des Landes betrachtet. 2001 war das. Während die Eliten damals begannen, die Zukunft der Gesellschaft von einer vorausschauenden Migrationspolitik abhängig zu machen, wurde zugleich klar, dass gerade Deutschland oder die Bundesrepublik Deutschland immer schon ein Magnet für Einwanderer war. Der Soziologe Hans-Georg Söffner, auch ein Kollege von mir am KWI, hat neulich in einem Artikel in der FAZ festgestellt, dass durch massive Flüchtlingsbewegungen aus den Ostgebieten des ehemaligen Reiches, durch Rückwanderungen und die gezielte Anwerbung von Arbeitskräften Westdeutschland nach 1945 das am stärksten durchmischte Land auf dem europäischen Kontinent war. Stärker als Frankreich oder andere Länder, die uns einfallen mögen. Großbritannien ist eine andere Geschichte, aber auf dem Kontinent. Bezogen auf die jüngsten vier Generationen finden sich heute in jeder dritten deutschen Familie Einwanderer. Jeder achte Einwohner des Landes ist im Ausland geboren. Schon vor der jüngsten großen Flüchtlingsbewegung lebten mehr als 10 Millionen Einwanderer aus 194 Ländern in Deutschland. Nun wäre es falsch, eine lineare, gleichmäßig fortschreitende Entwicklung des Migrationsgeschehens anzunehmen, als würde es immer weiter aufwärts gehen, immer mehr Einwanderer aus immer mehr Ländern. Es ist auch nicht so, dass die Zuwanderung immer als eine Folge gelockerter staatlicher Regelungen gedeutet werden kann. So als würden ganz viele Leute draußen warten, in dem Augenblick, wo man die Einwanderungspolitik liberaler gestaltet, kommen immer mehr. Dieser Zusammenhang ist viel komplizierter. Und ein Beispiel dafür ist die Einführung einer Green Card für ausländische IT-Fachkräfte, die im Jahr 2000 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder auf der Computermesse CeBIT ankündigte. Die Initiative gilt als eine weitere Zäsur in der deutschen Migrationspolitik, die in mehreren Schritten, zuletzt durch die europäische Blue Card, so nennt man das Ding heute, das Ziel verfolgte, qualifizierten Arbeitnehmern außerhalb der Europäischen Union den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Und irgendwann in dieser Zeit kam, glaube ich, das Wort Willkommenskultur auf. Also mit Blick auf außereuropäische, mobile, hochqualifizierte Arbeitskräfte. Es gibt ja auch diese Willkommenscenter in Hamburg zum Beispiel und an einzelnen Universitäten, in Bochum zum Beispiel, gibt es das auch, so ein Welcome Center. Ne? Und da hat man ganz bestimmte Kategorien von Leuten im Auge. Nun musste Deutschland auch die Erfahrung machen, dass die Öffnung der Grenzen, etwa für Hochqualifizierte, die erhoffte Wirkung auf mögliche Bewerber nur sehr eingeschränkt entfaltete und sehr uneinheitlich. Viele Inder, Bulgaren oder Russen zogen es immer noch vor, in die Vereinigten Staaten oder andere Länder zu gehen und da ihr Glück zu suchen. In den Jahren 2008 und 2009, das wird heute vielleicht nicht mehr so gesehen oder vergessen, hatte Deutschland eine negative Wanderungsbilanz. Mehr Menschen, vor allem gut Ausgebildete, verließen das Land, als neue hinzukamen. Aus dem Nicht-Einwanderungsland mit Einwanderern war unversehens ein Einwanderungsland mit erstaunlich vielen Auswanderern geworden. Das ist gar nicht so lange her. Die tiefste Zäsur bildete jedoch der beispiellose Zustrom von Flüchtlingen und anderen Migranten seit 2015. Diese Zuwanderungswelle kann nicht zurückgeführt werden auf eine zunehmend liberale Einwanderungspolitik, ähnlich wie davor schon, sondern ist das Resultat eines Zusammentreffens von hauptsächlich zwei Faktoren. Erstens dem Bürgerkriegschaos im Nahen Osten und dann einer situativ und humanitär begründeten deutschen Politik der offenen Grenzen. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich es ausdrücke. Ich würde sagen, situativ und humanitär begründet. So. Und diese Politik ist sowohl in Deutschland selbst und erst recht bei anderen EU-Mitgliedstaaten, wie wir wissen, auf teilweise heftige Ablehnung gestoßen. Diese krisenhafte Entwicklung, die bis heute anhält, hat massive Konsequenzen, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für den öffentlichen Diskurs über Migrations- und Asylpolitik sowie für die Zukunft der Europäischen Union. So, und im Folgenden möchte ich versuchen, drei, vier Sachen zu tun. Erstens wollte ich ganz kurz etwas sagen zu dem, was man so mit Max Weber, die Kulturbedeutung der Flüchtlingskrise, was ist das eigentlich? Wir gucken ja schon aus einer etwas größeren Distanz da drauf. Worin kann man die eigentlich sehen? Dann wollte ich etwas sagen zu den Konfliktlinien, die mit Blick auf Migration die deutsche und die europäische Gesellschaft durchziehen. Und ich spreche hier als Kulturwissenschaftler von einem Kampf der Narrative. Ich spreche also jetzt nicht von Zahlen und so, sondern eher von den Narrativen, die sich jetzt bilden in der Gesellschaft. Und dann wollte ich am Schluss etwas sagen zu den typischen Einwänden und zu dem ganzen Thema der berechtigten oder unberechtigten Sorgen. Und da stütze ich mich auf Einwände, die ich gesammelt habe, aus Kontexten wie diesen und ähnlichen, also Dinge, die mir so gesagt wurden, die habe ich alle mal aufgeschrieben. Und da wollte ich am Schluss kurz drauf eingehen. Zunächst ein Wort zur Flüchtlingskrise. Ich benutze jetzt mal dieses Wort. Bei dem massiven Zustrom von Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und anderen Ländern seit 2015 handelt es sich um eine Krise, nicht deswegen, weil die Aufnahmegesellschaften mit der Versorgung und Integration der Neuankömmlinge grundsätzlich überfordert wären. Das wäre ja eine Deutung. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, es ist eine Krise in dem Sinne, wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, das Wort auch benutzt hat. Der hat nämlich gesagt, dass das bislang, ich zitiere, das bislang geltende Recht hat sich als schlicht als untauglich erwiesen, den Massenansturm von Flüchtlingen auch nur halbwegs zu bewältigen. Und er hat es so verstanden, dass er gesagt hat, die Forderung nach einer bloßen Rückkehr zum Recht, zu den Regeln von Schengen und Dublin, war eben gar nicht mehr möglich. In dem Sinne war es tatsächlich wie eine Art Notstand. Das ist sein Argument in dem Verfassungsblog, so ein Online-Magazin. Nur in diesem Sinne kann man vielleicht sagen, dass es wirklich Krise ist. Die Gesellschaft selbst hat sich in großen Teilen sehr wohl als tauglich erwiesen, mit den alltäglichen Herausforderungen des Flüchtlingszustroms kompetent und engagiert umzugehen. Insbesondere die überwältigende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist inzwischen auch von der empirischen Sozialforschung gut dokumentiert und vermessen worden. Der Kern der Krise bestand zum einen sicher in der enorm hohen Zahl der Schutzsuchenden, aber mehr noch in der Plötzlichkeit des Andrangs und dem Kontrollverlust des Staates. Im vergangenen Jahr haben über 1 Million Menschen irregulär die Grenzen Deutschlands überschritten, um Asyl zu beantragen oder unterzutauchen oder andere Dinge zu tun. An der südöstlichen Außengrenze konnten Bundespolizisten zwischendurch nur noch Strichlisten führen und haben praktisch jeden passieren lassen. Visabestimmungen und die Abkommen von Schengen und Dublin waren außer Kraft gesetzt. Einmal durchgewunken, vermieden viele Flüchtlinge in Deutschland ihre Registrierung. Ich fasse hier nur Berichte zusammen, die Sie auch teilweise kennen. In einem Zug von München nach Berlin verschwanden eines Tages zahlreiche Flüchtlinge in den umliegenden Wiesen und Wäldern, nachdem irgendjemand auf freier Strecke die Notbremse gezogen hatte. Monatelang konnten deutsche und europäische Stellen nur sehr ungefähre Angaben machen über Zahl, Identität, Aufenthaltsort und Herkunft der neuen Zuwanderer. Mindestens 3 Güter, würde ich sagen, schienen oder scheinen immer noch in Gefahr zu sein. Wenn man guckt, was ist eigentlich hier sozusagen das schutzwürdige Gut. Also erstmal natürlich das Leben der Flüchtlinge, dann die Rechtssicherheit und staatliche Integrität der Bundesrepublik und als drittens vielleicht die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Alle diese 3 Dinge wurden in verschiedenen Kontexten intensiv diskutiert in den letzten Monaten. Im März 2016, wie Sie wissen, markierte der umstrittene Flüchtlingsdeal zwischen der Europäischen Union und der Türkei das Ende des Experiments offener Grenzen und zugleich das Ende der Illusion einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik. Die Einrichtung von Auffanglagern für Bootsflüchtlinge in Griechenland und die Schließung der sogenannten Balkanroute über die Alpen nach Österreich und weiter nördlich führt auf der Seite der Fluchtwilligen und ihren Schleusern zur Suche nach neuen Routen, die teurer und gefährlicher sind. 2 Ergebnisse der Krise möchte ich festhalten. Zunächst kann man konstatieren, dass sich in weiten Teilen der Bevölkerung die positive Grundhaltung gegenüber Neuzuwanderern in einer Ausnahmesituation bewährt und dadurch vermutlich weiter gefestigt wurde. Einwanderung mag Probleme machen, wird aber auch als Teil der Lösung von Problemen angesehen. Wie dies bereits vor der Flüchtlingskrise in Erhebungen zum Beispiel des Sachverständigenrats für Integration und Migration deutlich wurde. Auch zeigte sich, dass sich Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund kaum unterscheiden hinsichtlich ihrer Haltung gegenüber Flüchtlingen. Hinzu kommt, dass sich die Behörden in Deutschland und anderen Ländern der EU besser auf künftige Zuwanderungswellen eingestellt haben. So wurden Registrierungsverfahren vereinfacht und beschleunigt, etwa durch den neuen bundesweit einheitlichen Ankunftsnachweis oder mobile Fingerscanner und andere technologische Innovationen zur schnellen Identifizierung von Neuankömmlingen. Während so die Migrationsmaschine Deutschland optimiert wird, bleibt unklar, wie sich die EU, die Europäische Union als Einwanderungskontinent rechtlich und politisch aufstellen wird. Das ohnehin komplizierte Zusammenwirken von Unionsrecht, EU-Recht, Völkerrecht und deutschen Rechtsnormen in Bezug auf Flüchtlinge wird durch die politische Dauerkrise der EU noch schwieriger. Eine solide Grundlage für eine europäische Gesamtregelung der Schutzgewährung für Flüchtlinge und eine faire Lastenverteilung zwischen den europäischen Staaten ist in weite Ferne gerückt. Die eigentliche Kulturbedeutung der Flüchtlingskrise und ihrer Meisterung liegt jedoch jenseits demoskopischer Stimmungsbarometer, verbesserter Verwaltungsabläufe und rechtlicher Harmonisierungen. Meine These ist, dass sich im Verhalten der Regierung Merkel und der großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Neuankömmlinge engagieren, eine Art umgekehrter Zivilisationsbruch angedeutet hat. Ein Bruch nämlich mit der Geschichte des dunklen Kontinents, wie der britische Historiker Mark Mazower rückblickend das Europa des 20. Jahrhunderts genannt hat. Ein Bruch mit der Kultur des Rassismus, der kolonialen Unterdrückung und der Massendeportation. Gerhard Schröder dachte interessanterweise bei seiner Kampagne zur internationalen Anwerbung von Fachkräften noch ausdrücklich an Menschen aus dem näherliegenden Ausland. Ich habe das nochmal recherchiert, hat er im Interview gesagt, das näherliegende Ausland. Während die neue Einwanderungskultur oder Willkommenskultur, wie man will, unterschiedslos Menschen aus nah und fern begrüßt. Was wir erleben, ist eine doppelte Entwicklung. Mit der Aufnahme und Integration der neuen Migranten in die deutsche Gesellschaft integriert sich diese Gesellschaft ihrerseits noch stärker als bisher in die weitere Gesellschaft, die Weltgesellschaft, die es ja auch noch gibt. Die Republik wird ein Teil der Welt, eben die Welt in Gestalt von Migranten ein Teil von ihr wird. Für einen Augenblick sah es so aus, als könnten die Vereinigten Staaten von Europa, zumindest einem Teil des Kontinents, tatsächlich Wirklichkeit werden. Waren wir nicht kurz davor, im Mittelmeer eine Freiheitsstatue aufzustellen mit einer Neufassung der Inschrift des amerikanischen Originals? Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Nicht umsonst wurde Merkel vor allem in den Vereinigten Staaten gefeiert. Roger Cohn schrieb etwa in der New York Times Ende letzten Jahres, ich sage das mal kurz auf Englisch, there's a new can-do nation. It's called Germany. The United States, fear-ridden, has passed the torch. Die von Angst gepeinigten Vereinigten Staaten haben die Fackel sozusagen abgegeben. Das ist der enthusiastische Kommentar, den ich gefunden habe. Es gibt noch ein paar andere in der Art. Ähnlich euphorisch äußerte sich übrigens auch der prominente indische postkoloniale Autor Pankaj Mishra, der Deutschland ebenfalls als Land der Flüchtlinge und als das Gewissen Europas bezeichnete. In der Nachbarschaft Deutschlands fand diese Begeisterung kaum Widerhall, wie wir wissen. Es zeigte sich vielmehr, dass eine Mehrheit der EU-Staaten nicht bereit ist, eine größere Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Jetzt zitiere ich mich einmal selbst. Ich habe vor einem Jahr etwa in der Neuen Züricher Zeitung einen Kommentar geschrieben, den muss ich jetzt, habe ich einfach gedacht, das kann man einfach nur so ausdrücken, wie ich es ausgedrückt habe. Dann bringe ich das nochmal. Und da habe ich die Hoffnung geäußert, dass sich Europa angesichts der vielen Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer ihr Leben verlieren, auf seine humanen Werte besinnen würde. Das ist keine völlig verrückte Hoffnung vielleicht. Und ich habe Folgendes geschrieben: Die kenternden Boote voller hilfloser Menschen bringen das Bild ins Wanken, dass sich Europas Eliten von sich selbst machen und in die Welt tragen. Tausende von Wasserleichen reimen sich nicht auf die Zeilen der Europahymne: Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wir leben, wie das Elend der Bootsflüchtlinge in einen größeren Rahmen eingeordnet wird, in dem es wieder einmal um Sinn und Zweck Europas geht. Was heißt es, ein guter Europäer zu sein? Soweit ich selbst vor einem Jahr. Besonders in Osteuropa haben inzwischen einige Staaten diese Fragen nach dem, was es heißt, ein guter Europäer zu sein, beantwortet, indem sie erklärten, dass Europäer zu sein heiße, keine Flüchtlinge aus nicht-europäischen Regionen und vor allem keine Muslime aufzunehmen. Wer aber ist ein Flüchtling? Flüchtlinge muss man definieren als Personen, die an dem Ort, an dem sie sich befinden, ihre elementaren Menschenrechte zu verlieren drohen und daher gezwungen sind, sich von diesem Ort wegzubewegen. Daraus ergibt sich, dass sich die Regierungen und robuste Bevölkerungsmehrheiten, zum Beispiel der EU-Mitgliedstaaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen, nicht bereit sind, für elementare Menschenrechte einzutreten. Vor die Alternative gestellt, entweder Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren oder aber sie massenhaft ertrinken zu lassen oder zu deportieren, zögern sie nicht, die letztgenannte Option zu wählen. Während diese Haltung natürlich zu Recht weithin bedauert worden ist, hat sie aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass sie den Blick schärft für die Zerrissenheit Europas und die Kontinuität des europäischen Rassismus. Diese Zerrissenheit gibt es natürlich auch in Deutschland. Tausende engagieren sich in Helferkreisen für Flüchtlinge, Tausende laufen bei Pegida mit oder agitieren auf rechten Internetplattformen. Die einen plädieren für einen transeuropäischen moralischen Kosmopolitismus, die anderen bezeichnen Muslime als Fremdkörper in Europa. Die einen feiern wie Caroline Ehmke die spontane Bereitschaft zahlreicher Menschen, sich für Migranten zu engagieren und sprechen in Anlehnung an den französischen Anthropologen Marcel Mauss von der Wiederentdeckung der Gabe, als dem großen Ereignis des deutschen Herbstes 2015. Die anderen vergleichen das ehrenamtliche Engagement für Migranten mit dem volksgemeinschaftlichen Hilfswillen des nationalsozialistischen Winterhilfswerks, so ein Kommentator in der rechtsbürgerlichen Welt. Den Zahlen über die mentale Offenheit der deutschen Migrationsgesellschaft stehen andere Zahlen gegenüber, etwa des Bundeskriminalamts, das in einem neueren Bericht von einer xenophoben Grundstimmung im Land spricht, die sich in einer wachsenden Zahl von gewalttätigen Angriffen auf Flüchtlinge, Helfer und Mandatsträger entlädt. Nicht wirklich klar ist dabei, wie ich finde, wofür letzten Endes die politischen Kräfte, die in den Konflikten um die Gestalt der Migrationsgesellschaft gegeneinander antreten, eigentlich kämpfen. Was ist eigentlich das jeweilige Ziel? Was wir beobachten, lässt sich trotz der erschreckenden Lageberichte des BKA und anderer Behörden nicht reduzieren, das können wir dann vielleicht diskutieren, nicht reduzieren, glaube ich, zwischen einem Kampf zwischen Demokraten und, sagen wir mal, Faschisten. Und auch nicht zwischen einem Kampf zwischen Realisten und Traumtänzern. Das sagt mein geschätzter Chef Klaus Leggeby, ja, dass die konservativen Traumtänzer sind und die Realisten diejenigen sind, die für Einwanderung sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine richtige Beschreibung ist. Ich glaube, dass der eigentliche Konflikt sich ereignet zwischen Befürwortern dessen, was man eine illiberale Demokratie nennen könnte, nach dem Vorbild Ungarns vielleicht oder vielleicht auch Polens, und den Verteidigern eines weltoffenen, kulturell sensiblen politischen Liberalismus. Offenkundig scheint mir zu sein, dass die symptomatischen Streitfälle um islamische Kopfbedeckung, rituelle Knabenbeschneidung, übergriffige Nordafrikaner, all diese Dinge, nicht allein mit Argumenten zu gewinnen sind. Die Migrationsgesellschaft braucht vielmehr ein überzeugendes, auch affektiv wirksames Narrativ über sich selbst. Tatsächlich beobachten wir zurzeit einen Wettkampf der Narrative. Und es besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass das migrationskritische Narrativ der neuen europäischen Rechten beim Publikum mehr verfängt als das unterentwickelte, emotional blasse Narrativ derer, die die Migrationsmaschine Deutschland noch aufnahmen und integrationsfähiger machen wollen. Nun gibt es wie in jeder Erzählung auch im neurechten oder rechtspopulistischen, darüber will ich auch darüber diskutieren, welche Begriffe man da wählt, Narrativ, Opfer und Täter, Helden und Schurken, alle möglichen Hindernisse, die man überwinden muss, alles, was eine richtige Erzählung ausmacht. Zentral sind zunächst mal die mutigen Helden, die die Wahrheit aussprechen über ein Land im Niedergang, das von den Eliten verraten worden ist und dessen dramatische Lage von Journalisten zurechtgefälscht wird. Eine zweite Kategorie von Bösewichtern sind Eindringlinge. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Deutschland als Einwanderungsland inzwischen selbst von der AfD akzeptiert wird in einer gewissen Weise, die nämlich keineswegs in den offiziellen Verlautbarungen Einwanderung per se ablehnt, sondern ihre Aversion ja auf Muslime und den Islam konzentriert. Und das ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ja nicht alle Einwanderer sind, nicht Muslime. Liegt die Besonderheit der Muslime oder von Muslimen darin, dass sie nicht nur außerhalb der Grenzen von Staat und Abendland leben und lauern, sondern ja bereits unter uns sind. Sie sind zugleich draußen und drin. Und so funktioniert auch dieses Narrativ. Also dieses neue rechte Narrativ ist so angelegt, dass ein Teil des eigenen Staatsvolks aus dem eigentlichen Volk, dem wahren Volk, in dessen Namen gesprochen wird, nachträglich ausgebürgert wird. Da gibt es ja immer wieder Beispiele für, bis hin zu prominenten Fußballspielern, die für unsere Nationalmannschaft spielen und in Berlin geboren wurden. Dadurch entsteht, glaube ich, durch diesen Schnitt entsteht, glaube ich, eine gewisse, ich drücke mich vorsichtig, eine gewisse Affinität zur Gewalt oder zumindest zu einer Gewalttendenz, die dann immer als Abwehr einer existenziellen Gefahr verharmlost wird. Diese Gefahr, die das imaginierte eigene bedroht, wandert erstmal von außen nach innen, also sozusagen aus einem fremden Kulturkreis, um diesen Begriff zu verwenden, nach Europa. Aber sie kommt auch sozusagen von unten nach oben, also von innen und unten nach oben. Frauen mit Kopftüchern putzen nicht mehr nur unsere Büros. Sie drängen auch an Hochschulen, ins Lehramt und in die Medien. Männer und Frauen mit Namen wie Aladdin, Usman oder Naika haben plötzlich etwas zu sagen im Land. Einige von ihnen fordern Dinge wie Gebetsräume an Universitäten oder Halal-Angebote in der Kantine. Im neurechten Narrativ ist all das unerhört und ein Grund zur Wut. Diese Wut speist sich aus der moralischen Überzeugung, dass wir, das ethnonationale Kollektiv der Deutschen, der legitime Herr im Haus sind. Maître chez nous. Wir haben hier das Sagen. Und wo es Herren gibt, muss es natürlich auch Knechte geben. Das Narrativ liefert eine Semiotik der kulturellen Gefahren, indem es kommuniziert, woran man die Gefahr für uns erkennt. Woran erkennt man die Gefahr? Kopftücher, Minarette, der Ruf des Muezzin. Dies sind die Zeichen, die das Publikum richtig zu deuten lernen soll. Da dies jedoch nur äußerliche Zeichen sind, würde mit ihrem Verschwinden die Gefahr selbst gar nicht auch noch verschwinden. Muslimen, die sich anpassen und völlig säkular erscheinen, wird vorgeworfen, dass sie sich verhalten wie der als Großmutter getarnte Wolf im Märchen, der das Rotkäppchen täuscht, um es besser fressen zu können. Das neurechte Narrativ zitiert immer wieder die Maxime aus dem Koran, die erklärt, dass es für Muslime in bestimmten Situationen ratsam ist, den eigenen Glauben zu verheimlichen, keine Zeichen zu tragen. Dieses Prinzip der Takia wird von der neuen Rechten so gedeutet, dass Muslimen stets zu misstrauen ist, auch und gerade dann, wenn sie integriert und assimiliert sind oder so scheinen. Die intendierte Wirkung dieses Narrativs ist die Festigung und politische Mobilisierung einer Vorurteilsstruktur, gegen die deutsche oder frisch zugewanderte Muslime nichts unternehmen können. Das ist einer der Kerne meines Arguments heute Abend. Weder Verhaltensänderungen noch bürgerlicher Erfolg würde diese Vorurteilsstruktur je aufbrechen können. Vollkommen integrierte und erfolgreiche Muslime, die kein Kopftuch tragen, nicht in die Moschee gehen, allein durch ihren Namen auffallen, werden genauso mit Missachtung gestraft wie Muslime, die sichtbar ihren Glauben leben. Dazu gebe ich Ihnen mal ein schlagendes Beispiel, das Sie vielleicht erinnern, nämlich die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Abgeordnete der Grünen, Muterem Aras, die im Mai, also jetzt vor kurzem, zur Präsidentin des Landesparlaments von Baden-Württemberg gewählt wurde. Nach dieser Wahl regte sich in der Fraktion der AfD keine einzige Hand zum Applaus. Mehr noch, die AfD-Abgeordnete Christina Baum verurteilte die Wahl als ein weiteres Zeichen der Islamisierung Deutschlands und sogar als ein Akt der Vorbereitung des Genozids am deutschen Volk. Das ist die stellvertretende Landesvorsitzende, wohlgemerkt. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es dieser Gruppierung nicht um Integration geht, sondern darum, eine ungenau durch Herkunft definierte Minderheit der eigenen Bürger erstens unsichtbar zu machen, keine Zeichen, alle Zeichen müssen verschwinden, und zweitens sozial unten zu halten, das ist ganz wichtig. Nicht Integration ist das Ziel, sondern Ausschluss. Nun, dieser neurechten Erzählung von Niedergang, Verrat und übrigens auch Widerstand, ein Wort, das auch häufig gebraucht wird, stehen die Bausteine einer anderen Geschichte gegenüber, einer anderen Erzählung, die eher migrationsfreundlich ist und den Leuten auch irgendwie eine Chance gibt und die optimistischer daherkommt. Darin werden Einwanderer nicht primär als bedrohlich gezeichnet, sondern als potenzielle Mithelfer bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft. Einwanderung wird nicht als Ursache des Niedergangs, sondern als Quelle oder zumindest als mögliche Quelle des Fortschritts gesehen. Die Bösewichter in dieser Gesellschaft kommen nicht von außen, sondern aus dem Innern der Gesellschaft. Das dunkle Deutschland, Rassisten, Homegrown Terrorists würden auch dazu gehören. Auch diese Erzählung ist selektiv. Sie generalisiert und schematisiert. Zentral ist, dass sie im Unterschied zum Neurechten-Narrativ kein a priorisches Wir kennt, dem die anderen fremd gegenüberstehen, sondern in einer ausgreifenden Bewegung den Kreis der Dazugehörigen immer weiter ausdehnt. Das ist, glaube ich, die Art, wie diese Geschichte funktioniert. Einiges davon klingt übrigens gelegentlich bei Joachim Gauck an. etwa in einer Rede bei der Einbürgerungsfeier anlässlich von 65 Jahren Grundgesetz im Mai 2014, wo es hieß, dass es, ich zitiere, dass es ein neues deutsches Wir gibt, das sich wandelt und dass die Einwanderungsgesellschaft Deutschland als Einheit der Verschiedenen auch erzählt werden muss. Er benutzt tatsächlich diese Wörter. Gauck griff auch ein Motiv auf, das vermutlich in den Köpfen von Zuwanderern und Asylsuchenden eine große Rolle spielt, indem er von Deutschland als einem Sehnsuchtsort für viele Menschen überall auf der Welt sprach und vorgeschlagen hat, daraus auch so eine Art Stolz zu entwickeln. Ich meine, dass man mal ausnahmsweise mal beliebt ist weltweit. Die Erzählformel von der sich herausbildenden Einheit der Verschiedenen gefällt mir übrigens in gewisser Weise besser als der lateinische Wappenspruch im großen Siegel der Vereinigten Staaten, der nämlich heißt E pluribus unum, aus vielen eins. Und darin wird so etwas, stellt man sich etwas vor wie so eine zielgerichtete teleologische Vorstellung der Einschmelzung der verschiedenen, der Herstellung einer einheitlichen Nation, ne? Also diese Melting Pot-Vorstellung. Man könnte sagen, dass der Gauck da vielleicht eine andere Vorstellung hat, die nicht so sehr diese Einheit überhaupt betont. Auch sonst muss ein europäisches Migrationsnarrativ auf andere erzählerische Schemata zurückgreifen als klassische Einwanderungsgesellschaften wie die USA oder Kanada. Es macht nämlich einen Unterschied, ob ein Staat von Einwanderern oder besser Siedlern gegründet und erst nach seiner Gründung mit Einwanderung konfrontiert wurde. In den USA, wo ich auch gelebt habe, glauben bis heute zahllose Menschen, dass sie ihren Stammbaum auf einen der ungefähr 100 Engländer zurückführen können, die 1620 mit der Mayflower auf Cape Cod gelandet sind. Es gibt bestimmte Namen wie Grant oder so, wo man sagt, das halt kommt halt von den Leuten auf der Mayflower. Die USA verstehen sich in diesem Sinne oder Teil der Eliten als Nachfahren der Besatzung eines Flüchtlingsschiffs sozusagen. Ein Schiff voller Dissidenten und religiöser Sektierer und Separatisten und so weiter. Der Rassismus richtet sich bekanntlich bis heute weniger gegen Einwanderer als gegen die Nachkommen verschleppter afrikanischer Sklaven, die ja nicht wirklich eingewandert sind. Joachim Gaucks Idee einer offenen, sich stets erweiternden Wir-Identität konnte vor diesem Hintergrund der USA und dieses kollektiven Gedächtnisses weitgehend Realität werden, würde ich sagen. Sinnbildlich hierfür ist die Reform des Einwanderungssystems in den 60er Jahren in den USA, dass das Land für Migranten aus Asien und dem gesamten Rest der nicht-europäischen Welt öffnete und damit, und ich zitiere hier aus einer Studie von Aristide Solberg über Geschichte der amerikanischen Einwanderungspolitik, der sagt, die Vereinigten Staaten wurden dadurch seit Mitte der 60er Jahre zur ersten Nation, die sozusagen die gesamte Menschheit spiegelt. Bis dahin gab es die Vorstellung, dass man die ethnische Zusammensetzung der Vereinigten Staaten durch die Einwanderungspolitik eigentlich dauernd reproduziert. Ne? Die Vereinigten Staaten haben sich als eine neoeuropäische Gesellschaft verstanden. Seit der Mitte der 60er Jahre gibt es diese Formel Mirror of Humankind. Ähnliche Entwicklung gibt es in Kanada. Daher der Titel meines Vortrags. Lässt sich dieses einwanderungsutopische Bild vom Spiegel der Menschheit auf Deutschland und Europa übertragen? Dafür spricht sicher die Tatsache, dass die deutschen Großstädte mit dem höchsten Anteil von Personen mit Migrationshintergrund, und das sind Frankfurt, Stuttgart und München, ziemlich entspannt mit ihrer Vielfalt umgehen. Und natürlich auch die Tatsache, dass das auch wahrscheinlich nicht ganz zufällig außerordentlich wirtschaftlich starke Städte sind. Wir sprechen bereits von zukünftigen Majority-Minority-Cities, das heißt Städten, in denen diese Minderheiten die Mehrheit bilden, und in denen diese bio-deutsche Urbevölkerung sozusagen in die Minderheit gedrängt wird. Ich glaube, die erste Stadt, die das schaffen wird, ist Frankfurt. Da kann man sagen, das könnte in dem Sinne eine gute Nachricht sein, weil, so könnte man argumentieren, da bitte ich Sie drüber nachzudenken, ob es nicht von Vorteil ist, wenn es nämlich eine robuste Mehrheitsgesellschaft nicht mehr gibt, die man ethnisch anrufen kann, dann verfängt ja auch die rechtspopulistische Forderung nach einer illiberalen Demokratie, in der die eigentliche Mehrheit, die ethnisch definierte Mehrheit mal das Sagen hat, die verfängt ja dann nicht mehr, weil es diese Mehrheit dann gar nicht mehr gibt. Möglicherweise beobachten wir eine Erosion dieser Mehrheitsgesellschaft. Nun würde eine bloße Fragmentierung, so im Sinne der USA oder Kanadas oder meinetwegen auch von britischen Städten, als Grundlage der Akzeptanz eines liberalen Migrationsnarrativs nicht ausreichen. Man kann sich ja auch eine Zersplitterung der Gesellschaft vorstellen, in der der Liberalismus auch keine Chance hat. Ich glaube, dass eine robustere Grundlage wird gebildet durch das Wachstum interethnischer Beziehungen und Freundschaften. Und dazu gibt es auch Zahlen. So haben Soziologinnen und Soziologen in Göttingen herausgefunden, dass in deutschen Städten 75% der Bürger ohne Migrationshintergrund Freunde und Bekannte mit Migrationshintergrund haben. Also man kann sagen, dass unsere persönlichen Netzwerke immer vielfältiger werden. Und zwar, das ist die Pointe, weitgehend unabhängig davon, ob wir uns selbst in ferne Regionen bewegen, ob wir überhaupt reisen, weil die Welt sozusagen zu uns kommt und sich zunehmend auch in unseren sozialen Netzwerken spiegelt. Das wäre auch eine Art, wie man diese Metapher vom Spiegel der Menschheit deuten könnte. Interessant ist außerdem, dass die sozialen Netzwerke von Bürgern mit Migrationshintergrund noch vielfältiger sind als die Netzwerke der Herkunftsdeutschen. Gibt es eine Studie, die arbeitet mit dem Begriff des Transnationalismus im Innern. Ich glaube, das ist der Titel des Aufsatzes. Einschränkend muss man hinzufügen, dass einer anderen, neueren Umfrage zufolge nur etwa ein Drittel der nicht-muslimischen Deutschen Muslime in ihrem privaten Bekanntenkreis haben. Nur etwa ein Drittel erinnert sich irgendwie an bekannte Freunde, denen sie ein bisschen näher stehen. Festzuhalten bleibt gleichwohl, dass Interaktionen zwischen Menschen unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft nicht nur über Ländergrenzen hinweg stattfinden. Es kann gezeigt werden, dass auch die weniger mobile Bevölkerung in zunehmendem Maße sozusagen grenzüberschreitende Bindungen hat. Es sind nicht zuletzt diese Netzwerke, in denen ständig neu ausgehandelt wird, wer eigentlich dazugehört, wer Solidarität verdient und wen wir eigentlich meinen, wenn wir das Personalpronomen wir verwenden. Wer sind eigentlich wir? Das wird ja ausgehandelt. Dennoch bin ich skeptisch, was Europa oder selbst Deutschland als Ganzes angeht. Die Einwanderungsgeschichte der Länder auf dem Kontinent ist kurz und kaum im kollektiven Gedächtnis verankert. Es überwiegt die Vorstellung von Nationen, die sich um einen imaginierten Kern von Nicht-Einwanderern gruppieren, die sich selbst von der Globalisierung in ihrer Identität bedroht fühlen und zu großen Teilen die Einwanderung zumindest von Nicht-Europäern als eine zusätzliche Bedrohung ansehen. Das Fatale an dieser Kulturangst, um nochmal so ein Wort einzuführen, ist, dass sie gleich zwei, wenn man so will, Abwärtsspiralen, dass sie sich selbst verstärkt, zwei Spiralen in Gang. Erstens, das ist das Schlimmste, glaube ich, trägt sie zur Produktion der migrantischen Parallelgesellschaften bei, gegen die sie angeblich protestiert, indem sie vor allem Muslimen Anerkennung und Teilhabe verweigert. Dieses Phänomen wird Parallelgesellschaften natürlich produzieren. Und zweitens beschleunigt sie den Niedergang, dem sie Ausdruck verleihen möchte, indem sie den internationalen Austausch erschwert. In einer Stadt wie Aachen hoffe ich, dass das eine einigermaßen evidente These ist. Wir hören bereits, dass etwa die Stadt Dresden, übrigens die Stadt mit dem geringsten Migrantenanteil, die deutsche Großstadt mit dem geringsten Migrantenanteil, durch ihr fremdenfeindliches Image, was sie zu Recht oder zu Unrecht hat, vielleicht, internationale Forscher und Fachkräfte regelrecht verschreckt, die lieber woanders hingehen, zum Beispiel nach Aachen. Für Sachsen, wie auch für Länder wie die Slowakei oder Ungarn, gilt übrigens, dass sie erhebliche Nettotransfers aus reicheren Regionen erhalten, die auch von Migranten erwirtschaftet werden. Auch wenn klar ist, dass nicht nur wirtschaftliche Verlierer anfällig sind für das Narrativ der neuen Rechten, so zeigen doch Studien, dass sich vor allem Menschen angesprochen fühlen, die glauben, irgendwie zu kurz gekommen zu sein. Ich bin ja ganz vorsichtig aus und ich habe mich ein bisschen vorbereitet für heute, mit ein paar Studien durchgegangen von Sozialpsychologen. Hier gibt es eine Studie vom Münchner IFO-Institut und Kollegen in Hamburg, die argumentieren, dass die sozialpsychologische Voraussetzung für Abwehrhaltung gegenüber Einwanderern, das ist, glaube ich, die Formulierung, das nennen die Bitterkeit, Bitterness, das ist tatsächlich das Wort. Und das wird definiert als das Gefühl, im Leben nicht das bekommen zu haben, das man glaubt, verdient zu haben. Das ist ein Versuch, statistisch das einen Zusammenhang zu zeigen. Und das bedeutet keineswegs Verlierertypen in so einem allgemeinen wirtschaftlichen Sinne. Die Folge kollektiver Verbitterung, um mal das Wort zu nehmen, die Folge, wenn man das dann politisiert, ist die Art programmatischer Rücksichtslosigkeit gegenüber den Ansprüchen und Bedürfnissen von Minderheiten, die sich als Prinzipienfestigkeit, Vaterlandsliebe oder solche Dinge ausgibt. Der angestrebte Endzustand einer illiberalen Demokratie, also einer entregelten Herrschaft der Mehrheit, würde übrigens zu Ende gedacht zu so etwas führen wie eine Art Selbstethnisierung der deutschen tonangebenden Bevölkerung, dieser Art deutsche Bevölkerung, die es dann gibt. Die zuletzt erhobene Forderung der AfD, um sie nochmal zu nennen, in Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen ja nicht auf Muslime Rücksicht zu nehmen und stets Schweinefleisch anzubieten, bietet einen Vorgeschmack auf das Abendland, das uns hier droht. Deutschland würde tatsächlich zu dem Schweinefresserland, als das es im Kiezdeutsch großstädtischer Migrantenmilieus ohnehin schon gilt. Zum Schluss noch eine Anmerkung zum Verhältnis von Narrativen und Tatsachen. Alle politischen Narrative, das Liberale, das Rechte, alle weiteren Varianten, durchwirken Fakten mit Fiktion, indem sie beherzt übertreiben oder weglassen, was den Erzählfluss stört oder den dramatischen Effekt für das Publikum abschwächt. Dem neurechten Narrativ steht ein liberales gegenüber, das sich in einigen wesentlichen Aspekten unterscheidet. Aus meiner Sicht ist das rechte Narrativ realitätsblind in großen Teilen und letztlich gewaltaffin, während der politische Liberalismus idealerweise zumindest lernfähig und tatsachenaffin ist. Das rechte Narrativ ist etwas für die Verzagten und Ängstlichen. Der Gegendiskurs verlangt Mut und Beweglichkeit. Das merkt man besonders an dem verkorksten politischen Umgang mit den sogenannten Sorgen der Bürger angesichts der Masseneinwanderung. Viele dieser Sorgen sind vorgeschoben. Zahlreiche Deutsche und andere Europäer wollen, dass sich nur die Zugewanderten ändern, wenn man sie überhaupt reinlässt, nicht jedoch die Aufnahmegesellschaft. Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich in die Weltgesellschaft, sich in die große, weite Weltgesellschaft zu integrieren, ist schwach ausgeprägt. Europa, der dunkle Kontinent, ist noch lange nicht überwunden. Das heißt selbstverständlich nicht, dass es nur auf diesem Kontinent abscheuliche Praktiken und Einstellungen gibt. Oder dass wir alle Praktiken und Einstellungen, die im Zuge von Einwanderung von außen mit ins Land gebracht werden, klaglos akzeptieren müssten. Ganz im Gegenteil. Ich möchte vier tatsächliche Gefahren nennen, die Anlass zu berechtigter Sorge geben, auch wenn sie zahlenmäßig kaum ins Gewicht fallen mögen. Und hier beziehe ich mich jetzt auf vier Dinge, die mir im Laufe der letzten Monate so zugerufen wurden aus dem Publikum. Also sind vier Kategorien von Dingen, über die man reden kann. Das erste ist der Import grausamer Bräuche. Weibliche Genitalverstümmelung, Ehrenmorde, diese Dinge. Ich nenne das mal grausame Bräuche, okay? Dann würde ich, eine zweite Kategorie, das geht in der Diskussion oft durcheinander, aber dann gibt es eine, kann man sagen, es gibt einen Reimport von menschenfeindlichen Einstellungen. Also Antisemitismus, Homophobie, solche Dinge. Das ist etwas anderes als Bräuche. Dann gibt es, was ich nochmal unterscheiden würde, den Reimport patriarchaler Gewalt. Reimport, weil das ist ja nun keineswegs eine Sache, die uns in der Geschichte total fremd ist. Reimport patriarchaler Gewalt. Und viertens, was auch immer kommt in bestimmten Diskussionen, Einschleusung von Terroristen. All diese Phänomene werden in der Debatte immer wieder in polemischer Absicht heraufbeschworen, bestimmen, glaube ich, die Meinungsbildung auch und lassen natürlich die kollektiven Emotionspegel irgendwie ansteigen in solchen Diskussionen. Und in meinen Augen sind die ersten beiden Punkte eigentlich kein echtes Argument gegen Einwanderung. Also grausame Bräuche und menschenfeindliche Einstellungen. Man sollte ihnen, glaube ich, offensiv begegnen. Wenn man nämlich wirklich, was ich den meisten Leuten, die das mir in den Raum gerufen haben, gar nicht abnehme, wenn man wirklich so eine Praxis wie Ehrenmord oder Genitalverstümmelung bekämpfen will oder Antisemitismus oder Homophobie, dann hilft es ja eigentlich auch nicht, ohnehin schwer identifizierbare Tätergruppen oder Trägergruppen dieser Praktiken und Ideen von der Einreise abzuhalten, denn dadurch würden ja diese Gewalttaten einfach woanders passieren. Also wenn man sie bekämpfen will, kann man ja nicht sagen, mir reicht's, wenn es in Somalia oder sonst wo passiert. Dadurch wurde keine einzige Gewalttat verhindert und keine menschenfeindliche Einstellung gemäßigt, sondern lediglich im Ausland gehalten. Ich würde argumentieren, dass die Chancen, zum Beispiel die grausame Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung zu verhindern, wesentlich größer in den Ländern ist, in denen diese Praxis als schwerer Kindesmissbrauch geahndet wird und Gegenstand von großen Aufklärungskampagnen ist, wie zum Beispiel in Großbritannien. Damit habe ich mich eine Zeit lang mit befasst. Hinzu kommt etwas anderes. In Migrationsgesellschaften, wiederum nehmen wir mal Großbritannien, können Angehörige von Communities, in denen bestimmte inakzeptable Praktiken vorkommen, in hohe Positionen aufsteigen, die ihnen die Macht geben, verhaltensändernd in ihre Herkunftsmilieus zurückzuwirken. Ein Beispiel dafür ist der inzwischen sehr prominente britische Crown Prosecutor, Staatsanwalt Nazir Afzal, dessen Kampf gegen Zwangsheiraten und Ehrenmorde in der englisch-pakistanischen Migrantenkultur, aus der er stammt, allergrößte Beachtung findet, außerordentlich effektiv ist. Etwas Ähnliches gilt für Einstellungen wie den muslimischen Antisemitismus. Sage ich auch dazu nochmal ein Wort. Ein Argument gegen die Einwanderung von Muslimen wäre die Existenz dieser Einstellung nur dann, wenn zwei Dinge gezeigt werden könnten. Erstens, dass Antisemitismus unter Muslimen deutlich stärker verbreitet ist als in der übrigen Bevölkerung. Und b, dass diese Einstellung auf keine Weise durch Sozialisation oder Erziehung beizukommen ist. Wenn man das beides zeigen könnte, würde ich mit mir reden lassen, dass wir hier ein echtes Problem haben, wo man eventuell Einwanderung anders regulieren müsste. Nun gibt es aber außerordentlich erfolgreiche religionspädagogische Projekte, etwa im Ruhrgebiet mit jungen Muslimen. Ich nenne mal eins, Extreme Out heißt das, Empowerment statt Antisemitismus, von der Islamwissenschaftlerin Lamia Kador und Patricia Jessen, die auch zeigen können, wie sie operieren und die auch Erfolge vorweisen können. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Von daher glaube ich, die bloße individuelle Existenz einer Einstellung wie Antisemitismus ist kein einwanderungspolitisches Argument. Ich komme zum dritten Punkt, dem Reimport oder der Verschlimmerung patriarchaler Gewalt durch Einwanderung. Dies ist in Deutschland nach den Ereignissen in der letzten Silvesternacht in Köln ein Thema natürlich, wird aber auch in anderen Ländern diskutiert. Schweden zum Beispiel macht sich inzwischen Sorgen um die zahlenmäßige Veränderung der geschlechtlichen Zusammensetzung der Bevölkerung als Folge der jüngsten Flüchtlingsbewegung. Es kommen wesentlich weniger Frauen als Männer und darunter sind eine große Zahl junger, alleinstehender Männer. Da gibt es inzwischen ganz gute Zahlen zu. Die liberale Regierung von Justin Trudeau in Kanada hat aus der Erkenntnis, dass ein allzu starker Überhang von jungen Männern im Verhältnis zu Frauen Gesellschaften destabilisieren kann und Gewalt gegen Frauen begünstigt. Daraus hat sie den Schluss gezogen, in einem großen Resettlement-Programm nur Frauen, Familien und unbegleitete Kinder aus Syrien zu akzeptieren, während unbegleitete männliche Jugendliche oder alleinstehende Männer bis zu einem gewissen Alter ausdrücklich ausgeschlossen werden. Es sei denn, sie sind schwul. Gegen eine solche drastische Maßnahme oder, wenn man will, harte Maßnahme, kann man natürlich ethische Einwände haben, aber sie ist durchaus vereinbar mit einer insgesamt sehr liberalen Einwanderungspolitik und dem kanadischen Credo des Multikulturalismus. Der vierte Punkt schließlich, Einschleusung von Terroristen als Nebenfolge einer großzügigen Asyl- und Einwanderungspolitik, lässt sich empirisch kaum unterfüttern, muss aber trotzdem ernst genommen werden, wegen des enormen Schadens, den schon kleine Gruppen von entschlossenen Dschihadisten, wie wir wissen, in unseren Städten anrichten können. Meines Wissens gibt es keine anerkannten Flüchtlinge, weder in den USA noch in Europa, die in den vergangenen Jahren erfolgreich oder vergeblich versucht haben, Terroranschläge zu verüben. Sofern Ausländer an realisierten oder vereitelten Terroranschlägen beteiligt waren, sind sie mit Touristen- oder Studentenvisa eingereist. Bei dem schweren Anschlag im Dezember 2015 auf eine soziale Einrichtung für Behinderte in San Bernardino, Kalifornien, war eine Frau beteiligt, die mit einem Verlobtenvisum eingereist war. Hinzu kommen in letzter Zeit einzelne Fälle von Individuen, die vortäuschten, Flüchtlinge zu sein, in Wahrheit aber terroristische Absichten verfolgten. Die Antwort auf all diese Fälle muss lauten, das Screening von Einreisewilligen Ausländern zu verbessern und über neue Sicherheitsarchitekturen nachzudenken. Dazu gehört der verbesserte Austausch mit befreundeten Geheimdiensten in Europa, den Vereinigten Staaten und den Ländern des Nahen Ostens. Grundentscheidungen der Asyl- und Einwanderungspolitik sind aus meiner Sicht nicht berührt. Ich höre immer wieder, dass wir nicht alle Probleme der Welt lösen können. Das ist wohl wahr. Dennoch ist es bereits heute so, dass Einwanderungsgesellschaften in ihrem Innern, in den Herkunftsgeschichten ihrer Bürgerinnen und Bürger, viele der Notlagen und Konflikte der Weltgesellschaft spiegeln. Wir dürfen hoffen, dass diese Gesellschaft mit den Problemen, die durch Einwanderung importiert werden, moralisch wachsen und Kompetenzen zu ihrer Lösung entwickeln. Liberale Einwanderungsgesellschaften sind nicht nur attraktiver, sondern auch kompetenter und stärker als die von Scheinriesen regierten illiberalen Demokratien, die ihre eigene Integration in die Weltgesellschaft verweigern. Damit bedanke ich mich bei Ihnen.
Das war der Sozialwissenschaftler Volker Heinz über Migration in Deutschland und Europa. Er hat seinen Vortrag am 2. Juni 2016 in Aachen gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Populismus und Extremismus in Europa.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.